Heute Morgen ist das Thema mehr Mut. Es gibt eine unterschiedliche Art von Glauben. Es gibt empfangenen Glauben, also Glaube, der empfängt. Und es gibt auch einen Glauben, der handelt. Meistens ist es ja so, wenn wir über Glauben nachdenken, dann denken wir natürlich an den Glauben, der etwas von Gott empfängt. Denken wir an Heilung, denken wir an Durchbrüche, denken wir an Versorgung, an irgendwelche Wunder, die wir brauchen. Und das ist auch genau richtig so, weil das ist ja auch so ein wichtiger Bestandteil des Evangeliums. Jesus kam, um Menschen Befreiung zu geben, Heilung zu geben. Aber es geht eben nicht nur diesen einen Glauben, der empfängt, sondern einen Glauben, der sich quasi vorwärts bewegt. Und Paulus drückt das so aus im Galaterbrief. Er sagt: Ich bin mit Christus gekreuzigt, Galater 2, Vers 20, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Kennt die Stelle? Das ist so, was wir letztes Jahr im Epheserbrief uns angesehen haben. Und was ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und dieses Leben im Glauben, darum geht es. Das Leben im Glauben, von dem Paulus hier spricht, es spricht von einer Grundhaltung des Glaubenslebens. Es spricht von dem Glauben für den Alltag und nicht nur für den Sonntag. Weil manchmal begrenzen wir den Glauben für den Sonntag. Wir kommen und beten Gott an und erwarten Großes im Gottesdienst, aber erwarten wir auch Großes im Alltag. Das ist ja das, worum es geht. Wir sind nicht nur glaubensvoll in Bewegung an einem Tag der Woche als Christen, sondern wir sind die ganze Zeit in Bewegung. Das ist das, was Paulus hier ausdrückt. Dieses Wandeln im Glauben spricht von dem Glauben, der nicht nur sich selbst im Blick hat, sondern das Reich Gottes. Es ist der praktische Glaube. Es ist der Glaube, der handelt. Der handelnde Glaube. Und darum soll es auch heute Morgen so ein bisschen gehen. Man könnte nämlich auch sagen, wenn man eine Definition sucht, was Glaube ist, dann könnte man auch sagen: Glauben bedeutet Mut zum Handeln. Das ist eigentlich eine Definition, die das sehr gut ausdrückt, finde ich. Und hier geht es natürlich nicht um irgendeinen frommen Aktivismus, dass wir jetzt alle aktiv werden und rumrennen als Gläubige, sondern es geht einfach schlicht und einfach um ein Agieren auf das Reden Gottes hin, auf das, was Gott gesprochen hat. Und ich würde gern heute Morgen mit euch mir eine Passage ansehen in der Bibel, wo es sehr stark um diesen handelnden Glauben geht. Und diese Stelle kennt ihr alle, Josua 1. Da werden wir einfach mal diese Verse lesen, Josua 1. Und ich lese diese Passage, Verse 1 bis 9, und mache das mal ganz bewusst so. Und lasst mal diese Worte, die wir alle schon vielleicht sehr oft gehört haben, einfach mal auf euch einwirken. Und wir wissen, was geschah. Das Volk Israel stand vor dem verheißenen Land, nachdem sie 40 Jahre in der Wüste umhergeirrt sind und auch durch Prüfungen und Tests und Glaubenserfahrungen durchmachen mussten, standen sie am Jordan und die Stafette wurde übergeben. Moses übergab die Leitungsstaffette an Josua. Und jetzt kommt das, dass eben Gott anfing, zu Josua zu reden. Und es heißt hier ab Vers 1, es geschah nach dem Tod des Mose, des Knechte des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn des Nun, des Diener des Mose. Und er sagte zu ihm: Mein Knecht Mose ist gestorben, so mache dich nun auf und gehe über diesen Jordan. Hier lesen wir etwas von diesem handelnden Glauben. Er macht dich auf, das ist dieser Ausdruck, worum es hier geht. Gehe über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Söhnen Israel, gebe. Jeden Ort, auf den eure Füße treten werden, euch habe ich ihn gegeben. Ist das nicht stark, diese Verheißung? Jeden Ort, nicht irgendein Ort, sondern jeden Ort, den Gott uns zugedacht hat, den hat er uns gegeben, wenn wir ihn im Glauben betreten. Sonst haben wir ihn nicht. Von der Wüste, und da geht es natürlich jetzt um die Beschreibung, wie die Grenzen dieses verheißenen Landes waren, von der Wüste um diesen Libanon bis zum großen Strom, den Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang, das ist das Mittelmeer. Das soll euer Gebiet sein. Es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Was für ein Zuspruch. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ich ihnen zu geben, ihren Vätern geschworen habe. Nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Stark, diese Verheißungen hier drin sind. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Du sollst darüber Tag und Nacht nachsinnen, damit du darauf Acht hast zu tun, nach allem, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht. Denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Also wenn wir Ermutigung brauchen und wenn wir einen Zuspruch Gottes haben wollen, na, diese Passage, die hat es in sich. Da kann man immer wieder hingehen, weil dann wird man so ermutigt, da bekommt man den Zuspruch Gottes, der eben nicht nur für Josua gilt, sondern für jeden, der in einem Bund steht mit dem lebendigen Gott. Und Josua, dieser Name Josua, das ist ja nur einfach, dass wir uns daran erinnern. Josua ist ja, so wie wir den Namen aussprechen, ist ja der hebräische Name Yeshua. Und Yeshua heißt, der Herr ist Rettung. Das ist interessanterweise eben das Gleiche, was der Name Jesus auch bedeutet. Jesus ist die griechische Form von Yeshua und bedeutet auch, der Herr ist Rettung. Der Name von Josua steht also prophetisch für Gottes erlösendes Handeln. Und zwar in jedem Lebensbereich. In deinem persönlichen Leben, in unserem gesellschaftlichen Leben, sowie auch Gottes erlösendes Handeln in der gesamten Schöpfung. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist ja Gottes Absicht. Es geht noch viel mehr als nur darum, unsere Seelen zu erretten, sondern Gott möchte diese Welt, die er so geliebt hat, er möchte sie wiederherstellen, erlösen und er möchte uns dazu gebrauchen. Aber das ist jetzt nicht der Schwerpunkt. Aber ist es nicht interessant zu sehen, wie häufig Gott Josua Mut zusprechen muss? Wie häufig? Also in dieser Passage mindestens dreimal sagt er, nur sei stark und mutig. Sei mutig. Sei wirklich mutig. Er sagt es immer wieder. Und ich würde mal sagen, kein Wunder, denn Josua, der hatte ja 40 Jahre lang miterlebt, wie schwierig Menschen sein können. Stimmt's? Ihr kennt die Geschichte, erinnert euch. Wie schwierig diese 40 Jahre in der Wüste waren, was für Situationen es dort gab, der Situationen, wo der Abgrund des menschlichen Herzens offenbar wurde. Und auch, wie sie mit Moses umgegangen waren. Ich finde das so interessant und das ist die Ironie hier in dieser Passage. Als anschließend Josua zum Volk geht und sagt, hört mal, jetzt lasst uns aufbrechen, Gott hat gesprochen, seid ihr dabei? Und das Volk sagt, das lesen wir einige Verse später, sagte, wir werden alles tun, was du uns sagst. So wie wir Moses gehorcht haben, werden wir dir gehorchen. Und ich denke, Josua sagte, auweia, auweia. Ja. Ich meine, das ist interessant, so wie wir Menschen eben sind. Die hatten ganz vergessen, dass sie gar nicht so gut in diesem Bereich gewesen waren. Aber was wir hier sehen ist, Landeinnahme ist eine Herausforderung. Und das wird jeder merken, der irgendwie unterwegs ist mit Gott, wenn du etwas bewegen möchtest für Gott. Nicht nur dein Leben als Christ genießen möchtest, sondern dich aufmachst, dem Auftrag Gottes gerecht zu leben, dann merkst du, es ist ganz schön herausfordernd. Und lass mich hier nochmal sagen, einfach damit wir wissen, uns bewusst machen, was das verheißene Land eigentlich ist. Das verheißene Land ist nicht der Himmel. Das haben ja viele Generationen gedacht, dass das verheißene Land vom Himmel reden würde. Und wir wissen, die afroamerikanische Kultur in den Gospels, in den Spirituals, da wird das ist voll, da wird das besungen. Da reden sie davon, wenn wir über den Jericho in das verheißene Land gehen. Und sie sprachen damit, jetzt haben wir Leiden, aber in der Ewigkeit werden wir erlöst sein. Und das ist natürlich auch richtig, aber es ist eigentlich zu kurz gedacht, weil das verheißene Land ist nicht der Himmel, sondern das verheißene Land ist das Reich Gottes auf der Erde, was es jetzt gilt auszulegen. Jetzt. Und woher weiß ich das? Ganz klar. Im verheißenen Land waren Riesen. Gibt es einen Himmel Riesen? Nein, da gibt es nur einen riesengroßen Gott. Amen. Amen. Und im verheißenen Land, das wissen wir, da gab es auch Jericho. Gibt es einen Jericho im Himmel? Nein, es gibt keine Festungen mehr im Himmel. Das heißt, es ist ganz eindeutig, dass das verheißene Land etwas mit dem jetzigen Leben zu tun hat, nicht mit der Ewigkeit. Und Gott sprach zu Josua, mache dich nun auf. Mit anderen Worten, worauf wartest du? Denn jetzt ist die Zeit zu handeln. Warte nicht auf einen erlösten Zustand irgendwann in der Herrlichkeit der Ewigkeit. Das kommt noch obendrauf. Mach dich auf. Warte nicht länger. Handel. Lebe dein Leben und handle. Sei mutig. Und ich glaube, dass wir genauso wie Josua immer wieder seine ermutigenden Zuspruch brauchen, um uns in Bewegung zu setzen. Wir Menschen neigen dazu, eben deswegen wie Josua, obwohl wir so ausgerüstet sind, so gesegnet sind, so einen starken Auftrag haben, immer wieder uns vielleicht in Frage zu stellen oder zu fragen, ist es jetzt dran, oder wir zögern. Und Gott sagt, mach dich auf, handeln. Und ich möchte hier über Mutkiller und Mutmacher reden heute Morgen. Und hier möchten wir uns ein bisschen damit beschäftigen, was uns eigentlich daran hindert, mutig zu handeln und was uns dazu motiviert, mutig zu handeln. Und ich möchte hier den ersten Mutkiller nennen. Mutkiller Nummer 1. Und das ist ein falsches Gottesbild. Das ist das erste hier. Ich glaube, es gibt wohl nichts, was unserer Bereitschaft, das Leben zu gestalten und verantwortlich zu handeln und so weiter, mehr beeinflusst als unser Gottesbild. Sprich, das Gottesbild ist ja das, die Vorstellung, die wir haben, wenn wir an Gott denken. Und es ist so, dass dieses Gottesbild, diese Vorstellung über Gott immer unser Handeln bestimmen wird, maßgeblich. Und zwar auch dann eben die entsprechenden Resultate hervorbringen wird. Und das kann man sehr stark beobachten, auch wenn man die Menschheitsgeschichte ansieht, die Entwicklung unserer Gesellschaft, unserer westlichen Gesellschaft, ist als sehr gutes Beispiel dafür, weil wir auf einer judeo-christlichen Weltanschauung aufgebaut sind. Man sieht das ganz klar, wie eng das Gottesbild mit der Entwicklung dieser Gesellschaft in Verbindung steht. Und ich kann euch sagen, alle Errungenschaften unserer Kultur, die gehen zum großen Teil auf dieses christlich-judäische Weltbild zurück. Und dieser Zusammenhang von Weltanschauung und Gottesbild und Handeln, darüber hat Jesus auch zu den Menschen gesprochen. Er lehrte über dieses Prinzip. Und ich möchte hier an dieser Stelle euch erinnern an die Geschichte, die Jesus den Menschen erzählte damals, und zwar in der sogenannten Endzeitrede war das, wo er über die letzten Tage sprach, die Geschichte von den Talenten. Ihr erinnert euch. Es ist die Geschichte, wo ein reicher Mann außer Landes zog und seinen Dienern Talente gab. Also Talente, da denkt man natürlich an Begabung, und das ist ja auch richtig, aber Talente, das war die größte damalige Geldeinheit. Und zwar waren 15 Jahreslöhne. Das war ein Riesenbetrag. Und dann gab er einem seiner Knechte 5 Talente, dem anderen gab er 2, dem anderen gab er 1. Die Geschichte kennen wir. Ja? Und zwar jedem nach seiner Fähigkeit. Gott gibt uns so, wie wir das eben gebrauchen können. Er kennt uns. Und stell dir vor, der bekam 75 Jahreslöhne. Also er bekam auf einmal so einen Betrag in die Hand gesetzt, mehr als du und ich jemals in unserem Leben verdienen werden, möchte ich immer so salopp ausdrücken. 75 Jahreslöhne. Zack. Und wir wissen, was geschah. Der Herr zog aus der Landes, er kam wieder und dann kamen die Knechte und sie gaben Rechenschaft ab, was sie gemacht hatten. Und der eine, der 5 bekommen hatte, der sagte, hier hast du deine 5 und ich habe sogar 5 hinzugewonnen. Und der Herr sagte, stark, gut gemacht. Dann kam der mit den 2 und auch er hatte 2 mehr gewonnen. Und auch das Gleiche galt ihm. Und dann kam derjenige, der 1 Talent empfangen hatte. Und hier sehen wir, ich glaube, diese Geschichte ist die traurigste Geschichte, die wir in der Bibel finden können. Die traurigste Geschichte, weil sie uns zeigt, wie eine falsche Vorstellung über Gott einen Menschen dermaßen lähmen kann, dass er zu einem völligen Stillstand in seinem Leben kommt. Und hier lesen wir, oder möchte ich das vorlesen, Matthäus 25, 24. Es trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich. Und wie kannte er ihn? Und sagte, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Stimmte das? Stimmte das? Wie kann man so einer Lüge nur anheimfallen? Weil er hatte ja, der Herr hatte ihm ja was gegeben. Er hatte ihm was gegeben. Er hatte nicht gesagt, ich will, wenn ich wiederkomme, ein Denar. Du hast zwar nichts, aber du wirst daraus ein Denar machen. Nein, Gott hatte ihm was gegeben. Das heißt, er glaubte einer Lüge. Und was war die Lüge? Dass der Herr etwas fordern würde, was er vorher nicht gegeben hat. Und wir wissen, das stimmte nicht. Und dann geht es weiter, Vers 25. Es heißt hier, und ich fürchtete mich, sagte der Knecht, und ich ging hin und verbarg dein Talent in die Erde. Siehe, da hast du dein Talent. Er sagte, ich fürchtete mich. Wisst ihr, dass das die stärkste Auswirkung eines falschen Gottesbildes ist? Furcht wirkt generell lähmend auf uns Menschen, das wissen wir. Furcht, wenn wir uns fürchten in einer Situation, plötzlich können wir gar nichts mehr. Prüfungsangst. Plötzlich, da gibt es diesen Blackout, diesen furchtsamen Blackout, wo man alles vergisst. Na, das ist bewirkt Furcht, es blockiert, es verhindert. Und du kennst jede Angst, jede Furcht, jede Art von Furcht, bis hin zur Klimaangst. Wir reden ja alle von der Klimaangst. Ich kann euch sagen, das ist eine Sackgasse. Sie wird nie zu guten Lösungen führen, so zu denken, weil es verhindert Innovation, es verhindert gute Lösungen, es verhindert die Fähigkeit von uns Menschen, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Aber falsche Furcht vor Gott ist in der Tat eines der Hauptprobleme, der Grundprobleme des christlichen Lebens. Das ist wirklich so. Es gibt eine gesunde Furcht vor Gott, eine Gottesfurcht, die wir alle haben müssen, diesen Respekt vor Gott, diese Ehrfurcht vor Gott. Aber es gibt eine falsche Furcht vor Gott, die uns lähmt, die Wagemut verhindert, die Kreativität blockiert und die unsere Seele verkrüppelt zurück sein lässt. Und das sind ja alles Dinge, die wir brauchen, um das Reich Gottes in dieser Welt zur Entfaltung zu bringen. Deswegen sprach Gott zu Josua immer wieder, fürchte dich nicht, sei nur stark und mutig. Und manche Theologen sagen, und wir haben gezählt, in der Bibel soll es angeblich 366 fürchte dich nicht geben. Ich habe nicht gezählt, ich weiß es nicht genau, aber zumindest Gott hat auch an das Schaltjahr gedacht. Irgendwie. Ja, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist auf jeden Fall ein Ausdruck, den wir immer wieder finden, weil Furcht so eine verheerende Wirkung auf uns hat. Und dann lesen wir in Vers 26, da kommt die Antwort seines Herrn. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, und das ist jetzt ganz interessant, wie der Herr antwortet, böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. So solltest du mein Geld den Wechseln gegeben haben und wenn ich kam, hätte ich es mit Zinsen erhalten. Also er kam nicht und sagte, das tut mir so leid. Ich bin ja gar nicht so. Nein, er sagte, du wusstest. Und in der Parallelstelle in der Geschichte, die Lukas wiedergibt, Lukas drückt das so aus, aus deinem Mund werde ich dich richten. Das bedeutet, Gott wird uns zu demjenigen, für den wir ihn halten. Das ist ehrfurchtserregend. Das ist die Konsequenz eines falschen Gottesbildes. Wenn wir denken, dass Gott ein harter, unberechenbarer Despot ist, dann werden wir ihn so erleben. Das ist das Verhängnis des religiösen Lebens. Es ist ganz verrückt. Indem er vorgab, Gott zu kennen, degradierte er ihn zu einer Person seiner eigenen Vorstellung. Er schuf quasi sein eigenes Gottesbild. Er machte quasi aus Gott einen Götzen, ein Idol. Und das ist das Problem, was wir Menschen haben, wenn wir einer falschen Gottesvorstellung nachgehen. Das ist keine Bagatelle, das ist keine Kleinigkeit. Deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht vorgeben, ich kenne Gott, und ihn so degradieren gemäß unserer Vorstellung, dass wir nie denken, dass wir bereits Gott kennen, sondern im Gegenteil immer mehr herausfinden wollen, wer er wirklich ist. dass das unsere Lebensmission wird. Gott, ich möchte dich kennenlernen. Ich will dich kennen. Ich will wissen, wie du wirklich bist. Und du wirst sehen, er ist immer noch viel besser, als du bereits denkst. Und das Schöne ist, je mehr wir Gott wirklich kennenlernen, nicht nur gemäß unserer Vorstellung, dieses Idol, was wir in unseren Köpfen machen, je besser wir ihn Gott kennenlernen, desto mutiger werden wir sein. In Daniel 11, Vers 32, da heißt es, dass die Begegnung, die Daniel hat mit dem Erzengel, und Gott redet durch den Engel zu ihm, und er sagt zu ihm, diejenigen, die sich schuldig gemacht haben am Bund, die werden durch den Verführer, durch glatte Worte, durch verführerische Worte zum Abfall verleitet werden. Und dann heißt es hier im zweiten Teil, aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und handeln. Hier haben wir Gott kennen, stark erweisen, handeln. Das ist genau das, wozu Gott uns auch in dieser Zeit ermutigt. Handelt, seid mutig, ich bin mit euch, fürchtet euch nicht. Ich bin dabei, auch wenn alles so aussieht, als wenn irgendwie Stillstand ist und wenn es nirgendwo hingehen irgendwie scheint in der Gemeinde von Jesus, in der Arbeit, die du tust für Gott, in den Dingen, die du glaubst, du denkst, es ist Stillstand. Gott sagt, fürchte dich nicht, habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, fürchte dich nicht, mache dich auf. Nimm das Land ein. Wollte noch einen weiteren Mutkiller hören. Mutkiller Nummer 2. Worte anderer Menschen. Wir werden es im Leben immer wieder mit Menschen zu tun haben, die alles andere als Mutmacher sind. Kennst du das? Weißt du, wovon ich rede? Es gibt genug Leute, denen du begegnest, vielleicht auf täglicher Basis, die sind alles andere als Mutmacher. Aus dir wird nie was. Das wird dir niemals gelingen. Das schaffst du nicht, das ist unmöglich, keiner hat das jemals erreicht. Wenn Menschen diesen Gedanken geglaubt hätten, gäbe es die grundlegendsten Sachen der technischen Errungenschaften nicht. Ein bestes Beispiel dafür ist das Licht, Glühbirne, wissen wir von Thomas Edison, der die erfunden hat. Und man sagt, dass er angeblich 9500 Mal diese kleinen Kohlefäden ausprobiert hat, getestet hat, bis er denjenigen fand, der die Glühbirne dauerhaft zum Brennen bringen würde. 9500 Mal. Und sein Motto war, niemals aufgeben. Und er sagte, unsere größte Schwäche ist das Aufgeben. Der sicherste Weg zum Erfolg besteht darin, immer wieder einen neuen Versuch zu wagen. Das sagte Edison. Ich weiß nicht, ob er gläubig war. Er verstand Gottes Prinzip, auch das, was Gott zu Josua sagte. Sei stark und mutig. Handle. Nun, wir können nicht immer da, es ist nicht so einfach. Wir sind einfach mit Menschen umgeben, die eben nicht Mutmacher, sondern Mutkiller sind, ganz klar. Und es ist besonders schwer, wenn diese Personen so in der eigenen Familie sind. Du kommst vielleicht aus einer Familie, wo du ständig einen oben drauf bekommen hast und du klein gehalten wurdest, wo du erniedrigt wurdest, wo keiner dir was zugetraut hast. Und Familie kann man sich nicht aussuchen, ganz klar. Da muss man irgendwie anders mit umgehen. Aber Freunde kannst du dir aussuchen. Ich sage dir, wenn dir eine Beziehung nicht gut tut, egal welche Ebene von Beziehung, jetzt freundschaftliche Beziehung das ist, das betrifft alles. Wenn dir eine Beziehung zu einem Menschen nicht gut tut, wenn du merkst, das ist ständig niedermachend, das ist ständig ein Mutkiller, den du da übergebraten bekommst, dann ist es besser, auf geeignete Distanz zu gehen. Das heißt nicht, dass man gar keinen Kontakt hat, aber dass man auf geeignete Distanz geht, dass man seine Grenzen zieht. Und dann ist es vielleicht Zeit, sich nach wahren Freunden umzusehen. Und wisst ihr, was wahre Freunde sind? Wahre Freunde sind Menschen, die Gott Großes zutrauen. Und dem Gott, der in mir lebt. Und deswegen einfach mit mir stehen. Das sind die besten Freunde. Also es geht nicht darum, Menschen, die einen ständig Honig um den Mund schmieren und sagen, wie toll wir sind. Darum geht es ja nicht. Aber Leute, wenn du mit denen zusammen bist, du wirst ermutigt, noch einen draufzugeben für Gott. noch mehr Gott zu suchen. Die machen dich hungrig nach seiner Gegenwart, ihn noch besser kennenzulernen. Solche Menschen brauchen wir alle. Das sind wahre Freunde. Und wisst ihr, wer der beste Freund ist? Das wissen wir auch aus dem Neuen Testament. Jesus selbst. Und es gibt ein Lied, das viele von uns kennen. Welch ein Freund ist unser Jesus? Das spricht davon. Warum ist er unser bester Freund? Warum sagt er, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, sondern ich habe euch Freunde genannt? Weil er auch uns Großes zutraut. Er traut uns Großes zu. Er traut zu, dass sein Geist, den er in uns gelegt hat, in der neuen Geburt, stark genug ist, um uns zu führen und zu leiten, um Mächtiges zu bewirken. Er hat seine Jünger Großes anvertraut, seinen Jüngern Großes zugetraut, indem er dieser kleinen Truppe von 12 Personen und den anderen Jüngerkreisen natürlich gesagt hat, geht hin in alle Welt und ihnen quasi die Erlösung der Welt anvertraut hat, damit sie seinen Auftrag durchführen. Und dieses Prinzip gilt bis heute. Wisst ihr, wir brauchen nicht zu hören, was wir nicht tun können, sondern was wir tun können. Sagt mir nicht ständig, was ich nicht tun kann. Das weiß ich selbst. Sagt mir, was ich tun kann in ihm. Darum geht es. Es geht nicht darum, dass wir uns aufpumpen, aufblasen und arrogant und stolz und überheblich durch die Welt laufen, sondern es geht darum, dass wir mutig sind, zuversichtlich sind, dass er Großes in uns und durch uns bewirken kann. Und da gibt es so viele gute Sachen, die wir über uns selbst auch oder über andere aussprechen können. Was hältst du von diesen bekannten Versen? Philipper 4, Vers 13, da sagt Paulus, alles vermag ich in den, der mich kräftigt. Christus, er sagt mich, ich kann alles in mir selbst, aber durch den, der mich kräftigt, Christus. Auch du vermagst alles durch den, durch ihn, nicht durch dich selbst, sondern durch ihn, der dich kräftigt. Noch ein anderes Wort hier, 2. Timotheus 1, Vers 7, Gott hat, das kennen wir auch alle, wenn wir dieses Wort nehmen würden und immer wieder täglich proklamieren würden über unser Leben, ich kann dir sagen, dann würde es deinem Mutlevel gleich besser gehen. Ja, höher stehen würde er dann. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit, der Einschüchterung, der Schüchternheit gegeben. Dass man immer so, oh, ich kann nicht, ich bin nichts, ich kann nichts. Sondern er hat gesagt, er hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und Besonnenheit. Was haltet ihr von dieser Stelle? Sprüche 28, Vers 1. Dort heißt es, dass der Gottlose flieht, und zwar ohne Grund. Es jagt ihm keiner nach, aber in solcher Angst, so von Angst getrieben, dass er panisch das Weite sucht. Warum? Weil er sein Vertrauen nicht in Gott gesetzt hat. Doch der Gerechte, derjenige, der sein Vertrauen in die Gerechtigkeit Gottes setzt, der ist wie ein Löwe. Ja, ich meine, wenn es ein Tier gibt, was Zuversicht, Mut, Stärke ausdrückt, dann ist es dieser majestätische Löwe. Oder was haltet ihr von diesem Wort? Das sind alles Dinge, die sollten wir regelmäßig über unser Leben aussprechen. Joel 3, Vers 10, dort heißt es, in manchen Übersetzungen ist es auch Kapitel 4, Vers 10, müsst ihr gucken, der Schwache sage, ich bin ein Held. Ich liebe das, diese Ausdrücke. Ja, warum? Warum? Weil Gott in den Schwachen mächtig ist. Deswegen kannst du das sagen. Wenn du arrogant und aufgeblasen bist und denkst, du bist so der absolute Supermacker, dann wirst du ganz schnell erleben, wie unheldenhaft du eigentlich in Wirklichkeit bist. Aber wenn du weißt, ohne Gott bin ich einfach nichts, aber mit ihm bin ich ein Held, dann wirst du Großes tun. Das ist genau das, was passiert, auch wenn Gott zu uns redet. Zurück zu Daniel. Daniel sagt in Kapitel 10, als Gott zu ihm sprach, diesen Zuspruch gab und sagte dann zu ihm, du vielgeliebter. Und da heißt es, als er mit mir redete, Daniel 10, Vers 19, als er mit mir redete, wurde ich stark. Da sehen wir das gleiche Prinzip. Und hier sehen wir die Kraft des Wortes Gottes. Wenn es einen Mutmacher gibt, und die Welt kennt nicht viele Mutmacher, kennt vielleicht viele Psychotricks, wie man sich aufpäppeln kann, aber es gibt nur einen wahren Mutmacher und das ist Gott. Und das, was er gesprochen hat, Glaubensmut ist kein Wunschdenken oder positives Denken, sondern es ist letztendlich ein Fürwahrhalten von dem, was Gott gesagt hat. Fängt an, Josua. Habe ich dir nicht gesagt? Habe ich dir nicht gesagt? Sei stark und mutig. Das ist der Grund, warum wir mutig sein können, weil er gesprochen hat. Und das ist auch der größte Dienst, den wir als Menschen untereinander, als Leute untereinander haben können. Der größte Dienst ist nicht der Dienst eines Apostels, Propheten, Lehrer, Hirten, Evangelisten, sondern der größte Dienst im Reich Gottes, das glaube ich von ganzem Herzen, ist der Dienst eines Ermutigers. Und das kann jeder von uns sein. Jeder von uns kann eine Person sein, die anderen Ermutigung zuspricht. Und das ist, die Schrift ist voll davon. Jesaja 35 sagt zu denen, die verzagten Herzen sind: Euer Gott kommt. Er wird euch retten. Das ist die Sprache des Glaubens. Das ist das, wo der Glaubensmut kommt. Das ist das, wo wir merken, Gott ist mit uns. Mutkiller Nummer 3. Warten auf perfekte Umstände. Kennt ihr das? Es gibt Menschen, die warten immer auf den richtigen Zeitpunkt, die perfekten Umstände. Und es gibt ja ein Buch in der Bibel, das ist das Buch Prediger. Da lesen wir nicht so gerne drin. Aber das ist so gut. Es hat so viel Weisheit und es ist so lesenswert. Und da heißt es in Prediger 11, Vers 4, wer auf den Wind achtet, wird nie sehen. Und wer auf die Wolken sieht, der wird nie ernten. Klar, weil du immer denkst, oh, es könnte vielleicht morgen weniger Wind geben. Warte ich nochmal. Aber es wird nicht weniger Wind geben. Gibt vielleicht mehr Wind. Wartest du immer noch. Du siehst auf die Wolken und sagst, oh, ich werde eine Wanderung machen. Und da siehst du die Wolken, sagst noch. Oder du siehst nicht auf die Wolken mehr, sondern du guckst dir die App an, die Meteo, guckst dir an, ah, nee, ich gehe nicht wandern, weil Meteo sagt, das Wetter wird schlecht. Wie oft ist mir das schon, uns das schon passiert? Man richtet sich nach den Nachrichten, nach Wetterdienst und denkt, so wird es sein. Aber es sind eben nur Prognosen, das vergessen wir. Und dann sagen wir, wären wir doch gegangen, das Wetter war doch so gut. Und in dieser Weise ermutigt uns Gott, nicht auf die Umstände zu schauen und auf die perfekten Umstände zu warten. Erlaube nicht, mit anderen Worten, den Umständen deine Entscheidungen zu diktieren. Können wir falsche Entscheidungen treffen und Fehler machen? Oh ja, mit großer Wahrscheinlichkeit haben wir alle schon eine Menge Fehler gemacht, hoffentlich nicht so schwerwiegende. Aber ich sage dir, lieber einen falschen Schritt wagen, als gar keinen Schritt tun. Weil du kannst dich darauf verlassen, wenn du dich mit Gott in Bewegung setzt, mit einem Herzen, das Gott gefallen will, dass er dich führen wird. Er hat versprochen, uns zu leiten. Er wird nicht zulassen, dass wir abdriften, wenn wir unser Herz auf ihn gerichtet halten. Weißt du, das Leben auf dieser Welt, und das muss ich euch ja eigentlich nicht groß sagen, das wisst ihr selbst, es wird nie, solange wir hier sind, problem- und stressfrei sein. Es wird immer so aussehen, es wird immer ein Tränental geben. Aber wichtig ist eben, dass wir es hinkriegen, aus jedem Tränental einen Quellort zu machen, es zu verwandeln. Und das Beste, wie man das machen kann, und damit möchte ich schließen, wisst ihr, das beste Warten, und das ist das richtige Warten, ist das Warten auf Gott. Nicht warten auf bessere Tage, sondern warten auf Gott. Weil im Warten auf Gott bekommen wir Glaubensmut. Psalm 27, Vers 14. Harre auf den Herrn, sei mutig und dein Herz sei stark. Und harre auf dem Herrn. Sehen wir den Zusammenhang zwischen harren, mutig sein. Und stark werden. Das ist genau das Gleiche, ist immer das gleiche Prinzip. Und mit dieser Stelle möchte ich schließen hier. Jesaja 40, 31. Aber die auf den Herrn hoffen, die auf den Herrn warten, wie man das übersetzen kann, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Und das passiert, wenn wir auf Gott warten, statt auf die besten Situationen und Umstände. Wenn wir anfangen, auf Gott zu warten, das gibt uns Glaubensmut für das Leben. Und ich möchte uns alle ermutigen, Zeit zu nehmen, immer wieder das Wort Gottes zu nehmen, die Verheißung Gottes zu nehmen und damit zu warten auf Gott. rede zu mir, sprich du zu mir, komm mit deiner Ermutigung auch. Gib mir immer wieder diesen Glaubensmut, den du Josua zugesprochen hast. Ich brauche das. Und in dieser Weise wollen auch wir als Gemeinschaft, wollen wir mutig nach vorne sehen. Wir wissen nicht, was vor uns liegt. Wir wissen, es wird immer Turbulenzen geben. Es wird immer irgendwelche Tränentäler geben. Aber wir wollen Gott glauben und vertrauen. Dass er uns führt und dass wir jedes Tränental zu einem Pferd machen können.
Vor deinem Thron, mein Gott, bei dir, der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein. Durchbohrte Hände halten mich, ich darf bei dir sein, ewig leben. Will mich mein Herz erneut verdammen und Satan flößt mir Zweifel ein, hör ich die Stimme meines Herrn. Die Furcht muss fliehen, denn ich bin sein. O preis den Herrn, der für mich kämpft und meine Seele ewig schützt. Und ich komme ich vor den Thron. Gesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein.